Am Abend rief Abu Anas an, um das Treffen mit den Videobrüdern zu bestätigen, und gab mir eine Adresse, wo wir uns am nächsten Tag einfinden sollten. Vorab hatte ich mir einen Niqab gekauft. Im Auto las Michael arabische Vokabeln von orangefarbenen Kärtchen ab. Danke, Shukran, guten Morgen, Sabah al-Khair. Nein, sagte ich, es heißt Sabah al-Khair. Er wiederholte die Worte. Ist bestimmt kein Fehler, ein paar Brocken Arabisch zu beherrschen. So kann ich meinen Respekt vor ihrer Kultur beweisen, meinte er. Ich sah dem Treffen mit gemischten Gefühlen entgegen. Am Vorabend hatte ich mit dem ehemaligen Al-Sakawi-Vertrauten gesprochen, jenem Mann, der mir die Abaya ausgesucht hatte. Er hielt zumindest einen der Videobrüder für potenziell gefährlich. Weshalb wir einen Jordanier namens Marwan gebeten hatten, uns zu begleiten, einen freien Journalisten, der Insiderkenntnisse über Dschihadisten-Netzwerke besaß und mit dem wir schon öfter zusammengearbeitet hatten. Unseren Fahrer, Abu Dania, der aus einer großen, in Jordanien hoch angesehenen Familie stammte, bat ich ebenfalls, uns bei dem Treffen zu flankieren. Für den Notfall hatte ich eine Liste mit den Handynummern meiner Kontakte in Salafisten- und Fundamentalistenkreisen eingesteckt. Als wir vorfuhren, legte ich den Niqab an, sodass nur meine Augen zu sehen waren. Wir stiegen aus und klopften an eine Tür in einer Mauer. Dahinter lag ein kleiner Garten. Vor der Haustür erwartete uns ein Mann mit Brille. Assalamu alaikum, grüßten wir. Wa alaikum assalam, gab er zurück. Wir folgten ihm in ein Zimmer mit mehreren Sofas und einem Fernseher. Dort wartete ein weiterer Mann. Er hatte schwarzes Haar, einen langen schwarzen Bart und zornige, funkelnde blaue Augen. Michael und ich stellten uns vor. Sie sind die marokkanische Muslima? Fragte der Mann mit dem zornigen Blick auf Arabisch. Ja, Scheich, das bin ich. Und er? Er fasste Michael ins Auge. Ist der Amerikaner? Ja, Amerikaner, bestätigte der Mann mit der Brille. Ein Lächeln spielte um die Mundwinkel des anderen. Er blickte Michael an und sagte auf Arabisch, wie wär's, wenn wir ihn hinrichten und das Ganze auf Video aufnehmen? Michael lächelte und nickte. Shukran, shukran. Wir starrten Michael an. Selbst der Mann mit dem flammenden Blick guckte ziemlich perplex aus der Wäsche. Warum bedankt er sich? Fragte er.
Damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Poesie und Pappmaché. Jascha hat zu Beginn schon daraus vorgelesen und heute sprechen wir über das Buch von Suad McKennett, Nur wenn du alleine kommst, hinter den Fronten des Dschihads. Für diejenigen, denen der Name Suad McKennett nichts sagt, sie wurde 1978 in Deutschland geboren und sie schreibt für die Washington Post und gehört heute zu den Journalistinnen, die am besten in dschihadistischen Kreisen vernetzt sind und Hintergrundberichte liefern können wie keine anderen. Jascha, vielleicht möchtest du uns ja ein bisschen was zu ihrer Biografie erzählen.
Das wäre mir nichts lieber, Lea Messerschmidt. Hallo, auch nochmal von mir an dieser Stelle. Suad McKennett wurde 1978 in Deutschland geboren, ist aber Tochter eines sunnitischen Vaters und einer schiitischen Mutter, was für ihr Werk nicht ganz unerheblich ist, weil sie dementsprechend mit beiden Seiten oder mit beiden großen Strömungen des Islams auf Augenhöhe kommunizieren kann. Sie ist zum Teil in Marokko bei ihrer Großmutter aufgewachsen, die auch einen relativ großen Einfluss auf sie hatte, weil das eine sehr starke, sehr präsente Frau war. Die selbst nicht so betitelt wurde in dem Buch, über das wir heute sprechen werden, wenn ich mich richtig erinnere, aber die zumindest heute durchaus schon als Feministin durchgehen würde, in der Zeit, in der ich mir vorstelle, dass es in Marokko eher untypisch war, dass die Frauen da so ihre Enkelinnen auf das Leben eingestellt haben, wie sie es eben mit Suad McKennett getan hat. Es gab dann irgendwann in ihrem Leben einen Tag, an dem sie einen Film geguckt hat über die beiden Journalisten, die den Watergate-Skandal in den Vereinigten Staaten von Amerika aufgedeckt haben. Und an diesem Tag hat Suad McKennett dann beschlossen, also ich spreche über Suad McKennett, nicht über die Großmutter, hat sie dann beschlossen, Journalistin zu werden. Es gab also so eine ganz intrinsische Motivation, verstehen zu wollen, so wie ich das zumindest irgendwie zwischen den Zeilen gelesen habe, verstehen zu wollen, was da Menschen tun, die vorgeblich im Namen ihrer eigenen Religion sprechen und Dinge tun im Namen dieser Religion, die eben auch die ihre ist. Und 2001 gab es dann die Anschläge auf das World Trade Center und die haben dann im Prinzip ihren Lebensweg so geschärft oder in eine deutliche Richtung gelenkt, dass sie danach eigentlich nichts anderes mehr machen konnte. Sie hat dann noch studiert, aber hat schon journalistisch gearbeitet und wurde dann eben beauftragt, die Hintergründe der Hamburger Terrorzelle genauer zu untersuchen, die für den Anschlag natürlich vom 11. September ganz entscheidend war. Lea?
Genau, also das ist ja quasi dann auch so ihr Einstieg eigentlich in den Journalismus. Also so diese Faszination hat sie dann schon länger, einfach durch diesen Watergate-Skandal, der da aufgedeckt wurde, wie du gerade schon geschildert hast. Also nach dem 11. September hatte sie dann auch so dieses Bedürfnis zu erfahren, wie sich Menschen, die oberflächlich gesehen erstmal die gleiche Religion haben wie sie, wie Menschen sich so radikalisieren können und so einen Hass entwickeln können auf eine ganze Bevölkerungsgruppe. Und deswegen hat sie sich nach Hamburg begeben von Frankfurt aus. Und ganz spannend und ganz bezeichnend auch für ihren Weg, finde ich, wie sie das dann schildert, wie sie sich dann nämlich in ein Café gesetzt hat und die Menschen eigentlich um sie herum eigentlich gedacht haben, dass sie ganz vertraulich sprechen können, weil sie halt auf Arabisch sprechen. Aber sie versteht das natürlich durch ihre eigene Biografie und kriegt dann quasi so oder kann so dann die Kontakte aufbauen. Genau, ja.
Das war so ein bisschen das, was ich eben angedeutet habe mit sunnitischer und schiitischer Herkunft, dass sie mit beiden Strömungen da irgendwie sprechen kann und eben auch, weil sie des Arabischen mächtig ist. Ist natürlich ein großer Vorteil und sie weiß auch, dass das ein großer Vorteil ist. Also das liest man eigentlich permanent in dem Buch, dass sie einen entscheidenden Vorteil hat, ihren 90% ihrer Kollegen gegenüber, nämlich, dass sie die Sprache so gut spricht. Und das öffnet ihr natürlich auch Türen. Ne?
Auf der einen Seite öffnet das Türen, aber erstmal ist es auch, und das schildert sie auch, ein sehr steiniger Weg dorthin. Also zu der Zeit auch noch viel festgefahreneren Kreisen, journalistischen Kreisen als heute, wurde quasi ihre islamische Herkunft, ihr islamischer Glauben abgetan und sie durfte dann halt über manche Themen nicht berichten, weil das für sich für eine islamische Frau, so nach dem Motto gesagt, nicht gehöre. Und deswegen finde ich das schwierig, komplett davon im Vorteil zu sprechen, weil ganz, ganz lange Zeit war es in ihrer Biografie einfach auch ein Nachteil. Später, wo sie dann halt quasi auch ihre Nische gefunden hat, die sie, und das kann man ja sagen, auch nur aufgrund ihrer Biografie gefunden hat, kann man schon sagen, dass sich das zu einem Vorteil entwickelt. Und was ich vor allem spannend an ihrer Person finde, ist, dass sie halt beide islamische Strömungen dann und auch somit halt auch irgendwie so diesen ganzen Konflikt in sich trägt und den dann halt, wie du das auch schon gesagt hast, irgendwie auch dann in Konfliktsituationen dann mal eher vielleicht irgendwie auf die schiitische Herkunft der Mutter verweist oder halt andersrum.
Das finde ich auch sehr interessant. Da gibt es ja verschiedene Stories in dem Buch. Das Buch, das sollten wir vielleicht nochmal dazu sagen, vereint, das haben wir gar nicht erwähnt, vereint, ich weiß nicht, 15, 18, 20 Reportagen aus 20, 25 Jahren Berichterstattung rund um den Dschihad. Und es gibt da vereinzelte Stories, in denen es genau das, was Lea gerade gesagt hat, deutlich wird. Nämlich, dass sie mal auf der einen Seite eher sagt, ja, aber meine Mutter ist Schiitin, also ich verstehe dich. Oder halt dann eher auf die sunnitische Abstammung ihres Vaters geht, wenn das eben notwendig ist. Und das ist natürlich ein riesiger Vorteil, den sie da hat. Was kam nach dem 11. September für Stuart McKenneth?
Es folgten dann verschiedene Stories. Also sie deckte dann zum Beispiel die Folterung und Entführung Khaled al-Masris auf. Aber auch sehr präsent war dann die Enttarnung von Jihadi John.
Womit ihr wirklich ein Scoop gelungen ist. Der war der Henker quasi des Islamischen Staats. Wurde halt als Jihadi John bekannt. Im Zuge der ganzen Geschichte um Foley, den britischen Journalisten, der enthauptet wurde, das Video davon ging dann um die ganze Welt. Jedenfalls hat sie aufgedeckt, wer das wirklich ist, ist da verschiedenen Hinweisen nachgegangen, hat sich dann halt darum gekümmert. Und man muss wissen, in diesem Video, in diesem Enthauptungsvideo, wird das Gesicht nicht gezeigt. Es gibt eine verzerrte Stimme und man sieht das Gesicht des Henkers, also desjenigen, der ihm die Kehle da durchschneidet, mit einer Sturmhaube. Also es ist wirklich sehr schwierig, da herauszufinden, wer das sein könnte. Sie hat es geschafft. Sie hat irgendwann diesen Menschen enttarnt, einen Briten, und ist dem auf die Schliche gekommen. Das beschreibt sie auch ganz eindrücklich, finde ich, wie sie da in London sich irgendwie nachts, ich glaube in einem Imbiss war es, ne, mit irgendwelchen, in irgendwelchen Hinterzimmern mit Kontaktpersonen trifft und das dann im Endeffekt wirklich aufdeckt. Und da ist ja dann alles irgendwie ins Rollen gekommen. Die Enttarnung der sogenannten Beatles, die vier Henker, nennt man das so? Das ist irgendwie ein blödes Wort für die Taten, die verübt haben, aber ich glaube, es gibt im Deutschen kein besseres.
Jedenfalls, ich glaube, sie bezeichnen es auch als Henker im Verlauf.
Jedenfalls wurden die vier Henker des Islamischen Staates, die halt von ihren eigenen Geiseln als die Beatles genannt wurden, wegen ihrer britischen Akzente, wurden enttarnt, als Folge eben dieser Enttarnung von Jihadi John. Und das war natürlich dann weltweiter Scoop, der überall für Aufsehen gesorgt hat, weil die eben wegen der Enthauptung von Sutcliffe, Foley, Haynes und Henning überall in den Schlagzeilen waren. Und das, weiß ich nicht, hat sie nie gesagt, aber ist meiner Meinung nach ihre größte journalistische Errungenschaft. Oder siehst du das anders?
Ich finde allgemein ihr journalistisches Werk sehr bemerkenswert. Habe ich gerade auch nochmal drüber nachgedacht, als du das mit England gesagt hast. Und sie ist im Laufe ihrer Recherche in die verschiedensten Länder gereist, um einfach, und das hängt auch mit diesem Watergate-Skandal zusammen, den wir ja gerade schon geschildert haben, der sie da wohl auch sehr stark geprägt hat, dass sie sagt, sie möchte vor Ort berichten. Und deswegen finde ich ihre journalistische Leistung insgesamt, ihr Gesamtwerk, so bemerkenswert. Und was mir dann in dem Zusammenhang aufgefallen ist, dass sie in ihren Reportagen nicht nur die Dschihadisten zu Wort kommen lässt, sondern einfach auch Menschen aus der Mitte. Also da spielt dann zum Beispiel ihr Taxifahrer oft eine Rolle, mit dem sie sich dann auch über Politik unterhält. Da habe ich auch auf Seite 255 einen Einblick in sein Weltbild, was ich irgendwie sehr einschneidend fand. Ich lese das mal kurz vor. Aber das ist doch unwichtig, antwortet Ali Hussein. Demokratie bedeutet, dass die Mehrheit über die Minderheit herrscht, so wie im Westen. Also so, dass man in wenigen Worten eigentlich schon so dieses Weltbild der Menschen begreift. Und das finde ich sehr stark. Also neben dem Schreiben selbst einfach auch diese Bereitschaft, mit jeglichen Menschen zu sprechen, vor Ort zu sein, egal inwiefern sie sich damit halt in Gefahr begibt.
Wie fandest du generell den Stil?
Also journalistisch gesehen fand ich den klasse.
So. Ich meine vor allem die Sprache.
Gut.
Also, gut.
Nein, es ist, also natürlich darf man das jetzt nicht, auch wenn wir uns selbst jetzt als Literaturpodcast beschreiben, also das darf man natürlich jetzt nicht mit literarischen Werken vergleichen, aber darüber haben wir auch schon oft diskutiert. Also für mich ist so der Journalismus eher so das Handwerk und die Lyrik vielleicht so eher so die Kunst darin. Und hier finde ich, hat die Sprache, ihre Wortwahl auf jeden Fall so ihrem... Oh, das hört sich jetzt so lieblos an, aber...
Findest du Lyrik in ihrem Werk, Lea Messerschmidt?
Nein. Aber das muss es doch auch gar nicht. Also das ist doch gar nicht der Sinn der Sache. Oder hast du da Lyrik drin gefunden?
Das war so eine Suggestivfrage. Finde ich Lyrik, meine Liebe.
Oh Gott, oh Gott.
Ich glaube, wir haben uns jetzt hier ein bisschen verrannt.
Ja, ich weiß nicht, ob du mit deiner Frage auf irgendwas hinaus wolltest. Also ich fand die Sprache jetzt nicht bemerkenswert, dass ich sage, okay, aber es hat auf jeden Fall ihren Zweck erfüllt und es war gut zu lesen und ja.
Ich werde das Rätsel lüften, worauf ich hinaus wollte. Ja. Ich finde es an vielen Stellen erstaunlich witzig, obwohl die Thematik wirklich null witzig ist. Also es hat einen ganz eigenen, ihr schreibt
Ton her,
hat genau eine ganz eigene Komik. Auch in der Stelle, die ich am Anfang vorgelesen habe. Es ist ja eigentlich gar nicht witzig. Aber sie schafft es irgendwie, dem Ganzen noch so einen Dreh zu geben, der dann eine gewisse Komik reinbringt. Und ich finde, das gibt es in mehreren Geschichten. Ich glaube aber natürlich auch, das ist irgendwie der Mechanismus, den viele von diesen Kriegs- und Krisenreportern und Reporterinnen haben, um da nicht unterzugehen, dass sie dem Ganzen irgendwie mit Witz begegnen, mit Humor, weil ich glaube, sonst treibt einen das auch relativ schnell ins Verderben.
Ja, manche Sachen sind dann halt einfach so aus der Situation heraus komisch. Ich musste gerade an die Situation denken, die eigentlich ganz tragisch war, wo sie mit ihrem Kollegen und tatsächlich auch mit dem Taxifahrer gefangen genommen wurde. Und Monate später reist sie dann nach Marokko. Und genau zu dem Zeitpunkt hatte ich, will so schlecht daran Geschichten erzählen, dann Monate später reist sie nach Marokko und sucht auf ihrem iPad oder irgendwie auf ihrem E-Book Reader nach einem Buch und sieht, dass das komplett durchgelesen wurde und das war wohl irgendwie so ein Beziehungsratgeber und da musste
ja,
sie
genau.
so lachen und man als Leserin oder als Leser muss dann mitlachen, weil es irgendwie so absurd ist, die Vorstellung, dass sich die Dschihadisten da irgendwie, obwohl das waren ja gar keine Dschihadisten, das ist jetzt komplett falsch, aber dass die Leute, die sie da gefangen genommen haben, dass sie sich das E-Book durchgeblättert haben.
Die Story erinnere ich mich auch, also vor allem an die Stelle. Und es gibt mehrere, von denen würde ich sagen, wo das so durchkommt, dass sie da auch so ein bisschen so ein, ja, so trocken, ein bisschen trockenen Humor hat. Ich meine, sie hätte sich zum Beispiel die Story, die ich am Anfang vorgelesen habe, hätte sie sich auch einfach sparen können, um da ihren Kollegen nicht so ein bisschen bloßzustellen. Sie wird ja mit Sicherheit gefragt haben, ob sie das da schreiben darf. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie, ich finde, es ist ein ja, relativ trockener Humor.
Ganz dramatisch schreiben können. Genau. Also so, da wären ja wirklich nicht viele Worte nötig gewesen und schon hätte man da irgendwie eine bedrohliche Situation oder ja, war ja eine bedrohliche Situation, aber es nochmal irgendwie mehr rauskristallisieren können.
Ansonsten sehe ich das mit dem Schreibstil wie du. Das ist halt journalistische Schreibe, aber
das weiß ich auch. Ich weiß gar nicht, ob ich so dahinter stehe, was ich gerade gesagt habe, weil es halt so unromantisch und so hart klingt zu sagen, okay, es ist dann halt einfach nur dieses Handwerk und ich finde allgemein irgendwie die Sprache nur als Nutzen zu sehen, finde ich auch so hart, aber da muss ich mir nochmal Gedanken drüber machen.
Stay tuned. Klar, aber es geht hier auch natürlich vor allem um die Informationen, die sie übermitteln mit der Sprache, die sie benutzen. Deswegen, ich verstehe schon, was du sagen wolltest. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das auch nicht der Anspruch ist, den sie hat, da in irgendeiner Form besonders poetisch zu schreiben. Da brauchst du dir keine Sorgen machen, denke ich. Dann lass uns doch nochmal weitergehen, wenn wir schon bei der Kritik sind und die bis jetzt ja ziemlich positiv war. Hast du irgendwas, was dir negativ aufgefallen ist? Lea Messerschmidt schwebt auf Wolke 7, meine Damen und Herren.
Nee, ich habe halt während des Lesens bin ich eigentlich eher so von dem Standpunkt, von dem journalistischen Standpunkt ausgegangen und fand so das alles total schlüssig. Im Nachhinein neigt man wahrscheinlich auch dazu, das so zu formulieren, als wäre das Handeln einfach die logische Konsequenz der Situation. Mhm. Also so in manchen Momenten ich mir dann halt schon die Frage gestellt, wie das so sein konnte, sodass sie dann plötzlich, egal, also das brauchen wir ja gar nicht so ausführen, aber das ist jetzt mir nicht besonders negativ aufgefallen, sondern ich denke, dass das einfach eine ganz normale Art und Weise des Schreibprozesses ist, dass man da vielleicht vieles auch voraussetzt und vieles ausspart, was damals vielleicht passiert war. Mhm. Verstehst du es?
Nee, nicht so richtig, aber das ist auch gar kein Problem. würdest du das nochmal konkretisieren? Beziehungsweise ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, du würdest sagen, dass halt nicht die gesamten historischen Ereignisse, die dem zuvorgegangen sind, irgendwie groß und breit dargelegt wurden. Ne? Aber das liegt natürlich auch einfach daran, dass das ja Reportagen sind, für die sie in der Washington Post einen bestimmten Platz hat. Und selbst wenn sie die jetzt für das Buch noch ein bisschen umgeschrieben hat, ist das natürlich so, dass sie da jetzt nicht von vor 20 Jahren nochmal irgendwie die politischen Ereignisse der vorvergangenen 20 Jahre mit reinbringen kann.
Aber hast du das Buch wirklich so gelesen, dass das einfach nur Ausschnitte der Recherchen waren? Weil für mich war das viel chronologischer und es war doch halt so ein Prozess auch.
Genau.
Also sie hat diese Recherchen aber trotzdem noch verbunden, sprachlich. Es war jetzt nicht nur eine Aneinanderreihung der Recherchen.
Ach so, nee, genau.
Genau, nee, weil du das jetzt gerade so gesagt hast, hatte ich mich das gefragt. Nee, dann habe ich das nicht falsch
verstanden. Ich finde, das ist ein sehr kohärentes Buch in sich. Was eigentlich bemerkenswert ist, wenn man überlegt, dass das verschiedene Storys sind, die auch ganz selten nur Protagonisten haben, die von einer Story in die nächste springen. Und das dann so kohärent hinzukriegen, ist durchaus eine Leistung, wo sich dann auch eben zeigt, dass sie gut schreiben kann.
Ja, und vor allem so diesen Balanceakt zwischen der eigenen Biografie, das mit einfließen zu lassen und dann halt irgendwie aber nicht das Thema und den Inhalt selbst zu verfehlen. Also so dieser Balanceakt ist ja auch in meinen Augen sehr gut gelungen. Und an keiner von beiden Seiten hatte ich das Gefühl, dass da jetzt irgendwie überflüssige Informationen Platz gefunden haben.
Nee, das ist absolut so. Ich finde halt auch, dass es schwierig ist bei sowas, weil es geht, wie du schon richtig gesagt hast, ja um ihre eigene Biografie, aber die steht trotzdem nicht im Vordergrund. Und es ist eigentlich so schwierig, Balance sagt es genau das richtige Wort, das so zu verbinden, wie sie es gemacht hat, ohne dass der Leser denkt, ja, okay, jetzt erzähl halt die 20. Geschichte aus deiner Jugend, komm mal dazu, weswegen ich das Buch gekauft habe, und das sind halt die Geschichten über den Dschihad. Das zu schaffen, dass genau das nicht passiert, ist ein Balanceakt, und den hat sie sehr gut bewältigt, finde ich.
Genau, und also dieses ganze Buch, vielleicht müssen wir da nochmal auch da, damit ihr das besser nachvollziehen könnt, das ganze Buch beginnt eigentlich, damit ich nicht lüge, beginnt 2014 in der Türkei, und sie ist quasi auf dem Weg dahin, einen Terroristen des IS zu interviewen.
Das ist auch eine Wahnsinnsgeschichte eigentlich, ne? Ohne Handy, ohne Pass, sagen die, soll sie an die syrisch-türkische Grenze kommen, macht sie dann auch.
Ja, also man steigt quasi unmittelbar so in ihre Arbeit ein, und dann im zweiten Kapitel, beziehungsweise das ist ja nur der Prolog, und dann im ersten richtigen Kapitel geht man aber dann zurück in ihr Geburtsjahr und in ihre Kindheit, also nach Deutschland und Marokko. Und dann kommt es quasi chronologisch.
Und ich finde, das ist eigentlich ein guter Handgriff, natürlich ein ziemlich einfacher Handgriff auch, aber trotzdem sehr wirksam, nicht anzufangen mit, ja, und dann wurde ich geboren und es begab sich in diesem Jahr, dass meine Eltern dieses und jenes gemacht haben, sondern einzusteigen mit, und dann habe ich mich an der syrisch-türkischen Grenze mitten in der Nacht ohne Pass und Handy mit dem IS-Typen getroffen. Das ist natürlich ein ganz...
Da steht auch IS-Typ drin in
dem Buch. Im Wortlaut. Das ist natürlich ein ganz anderer Einstieg, der den Leser natürlich direkt fängt, als wenn man mit, bei allem Respekt, biografischem Geplänkel anfangen würde. Was auch wichtig ist für die Story, aber was sehr schlau ist, das dann erst im nächsten Kapitel einzustreuen, finde ich.
Ja, das stimmt, das stimmt. Was möchtest du noch kritisieren?
Ich möchte eigentlich gar nichts kritisieren. Ich finde das, was wir gesagt haben, da stehe ich so hinter. Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es so... Es ist nicht belehrend, aber es drohte manchmal so ein bisschen ins Belehrende abzurutschen, finde ich.
Ich weiß genau, also warum du das sagst, weil ich habe, wie gesagt, ich habe das so sehr journalistisch gelesen, das Buch, und mich hat das an manchen Stellen richtig eingeschüchtert, wie gut sie ist. Und das da, also wenn das bei dir ähnlich war, dann weiß ich, woher du diesen belehrenden Aspekt meintest.
Aber hast du das nicht auch so ein bisschen so empfunden? Ich meine, ich habe ja gerade gesagt, ich finde, es ist nicht 100% belehrend. Es drohte nur so ein bisschen abzu. Wenn da jetzt noch eine halbe Seite mehr gekommen wäre, hätte ich gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen zu viel. Aber das war dann einfach im Endeffekt irgendwie so ein Fazit, was sie persönlich daraus gezogen hat, und dann war es auch okay.
Ja, nee, also ich hatte halt nur das, was ich gerade geschildert habe, dass ich das irgendwie schon so bemerkenswert fand, was sie da sich erstmal gewagt hat und wie sie vorgegangen ist, wie klug und wie überlegt, dass ich dann wirklich so zwischenzeitlich in so eine Haltung reingerutscht bin und richtige Komplexe bekommen habe, dass ich es nie journalistisch irgendwo hinbringen werde oder nie so in die Richtung
kommen. Da muss man auch der Wahrheit einfach mal ins Auge gucken.
Arsch. Das wird rausgeschnitten.
Jedenfalls ja, bin ich bei dir. Es ist halt eine wahnsinnig gute journalistische Leistung, die auch einfach nicht geschmälert werden kann durch so ein paar kleine Kleinigkeiten. Abgesehen davon, dass das einfach gut ist, finde ich es auch spannend aus der Sicht zum Beispiel von uns jetzt, zwei Menschen, die vielleicht ihr Geld erwerben wollen. Kann man Geld erwerben? Nein, oder? Das wäre dann ja Ankauf und Verkauf von Devisen.
Du brauchst es auch nicht so hochgestochen sein, kannst Geld verdienen sagen.
Die ihr tägliches Brot mit dem Journalismus verdienen wollen, finde ich das sehr spannend als Einblick, oder? Auch als Arbeitsweise irgendwie, es hat mir relativ viel gegeben. So.
Ja, ja.
Dann würde ich mal noch kurz eine Stelle vorlesen, wo mir so ein bisschen klar wird, wie sie so oft am Ende dieser einzelnen Geschichten zusammenfasst und Schlüsse zieht aus dem, was sie eben gesehen und erlebt hat. Wenn die Staatschefs im Nahen Osten zur Besinnung kämen und endlich aufhören würden, einen sinnlosen konfessionellen Konflikt zu schüren, im Namen einer Religion, auf deren wahren Kern sich die Gläubigen anscheinend nicht zu einigen vermögen, hätte die nächste Generation in dieser Region endlich die Möglichkeit, sich mit Geschichte, Medizin und Mathematik zu befassen, statt vor Granaten und Bomben fliehen und ihr Dasein in Lagern oder auf der Straße fristen zu müssen. Und das ist eben eine Stelle, die ich sehr augenöffnend finde für ihren gesamten Stil. Es gibt eigentlich oft diese Zusammenfassung und vor allem auch dieses, was sie daraus folge. Das ist ja noch eine Sache, etwas zu erleben, aber das dann auch zu verarbeiten und das so zu interpretieren, wie sie das tut, ist ja nochmal eine ganz andere.
Diese Zusammenfassung machen in meinen Augen ja auch dieses Buch aus, wie du es gerade schon gesagt hast. Wenn du jetzt nichts mehr zu ergänzen hättest, hätte ich noch eine Stelle, die mich sehr berührt hat. Insofern, obwohl ich sage jetzt erstmal nichts, wir können ja kurz noch gleich drüber sprechen. Das ist auf Seite 195, falls jemand das Buch zur Hand hat und mitlesen möchte. Wir haben nichts gegen die Vereinigten Staaten, sagte er. Wir möchten es nur nicht, wenn uns andere vorschreiben wollen, wie wir unser Leben führen sollen. Der Westen hatte die Taliban entmachtet, doch der Kommandeur war fest davon überzeugt, dass sie Afghanistan über kurz oder lang zurückerobern würden. Und als ich das gelesen habe, wir haben auch noch gar nicht gesagt, dass das Buch von 2017 ist, also jetzt auch mal 25 Minuten nach Beginn.
Ja, das ist alles miserabel, Leute.
Ja, ist von 2017, aber als ich das dann gelesen habe, hatte ich auch so ein ganz... ganz dumpfes Gefühl und ja, genau. Ich will da auch nichts mehr zu sagen, aber ich finde dieses Werk aus einer journalistischen Perspektive heraus bemerkenswert.
Auf jeden Fall.
Genau, ja.
So ist es und mit diesem wunderbaren Lobgesang auf Nur wenn du allein kommst von Stuart McKennett, vorgetragen von Lea Messerschmidt, verabschieden wir uns von dieser Folge Poesie und Pappmaché. Wir hoffen, dass ihr bei der nächsten Folge wieder reinhört. Dann wird es um eine andere bemerkenswerte Frau gehen, um Simone de Beauvoir mit ihrem Werk Die Unzertrennlichen. Richtig.
Ja.
Auf ausdrücklichen Wunsch erstmal eigentlich von Lea. Dann habe ich es auch gelesen und fand es auch absolut besprechenswert, sehr schön. Ich freue mich sehr darauf. Danke fürs Zuhören und wir hoffen, von euch zu hören. Macht's gut.
Bis dann. Ciao.